Dir, dass wir hier Gemeinschaft erleben, dass wir hier in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir hier von dir gelehrt, ermutigt, gestärkt werden. Danke, Herr Jesus, für deine Gegenwart. Amen. Schön, euch zu sehen. Manchmal sehe ich euch noch so ein bisschen verschwommen, manchmal ist noch so ein leichter Schwindel da, aber wir dürfen trotzdem den Herrn preisen und loben, dass alles so gut gegangen ist und dass mein Herz wieder stabil ist und ich wieder dienen darf dem Herrn. Das ist meine größte Freude, dass das wieder geht, dass meine Berufung wieder lebbar wird. Das ist schön. Ich freue mich, euch zu sehen und die Gemeinschaft mit euch zu haben. Und ich möchte heute über was reden, was mir so durch diese Krankheitszeit auch so richtig aufs Herz gekommen ist. Über die Herrlichkeit Gottes zu reden. Wir sagen das manchmal so oft so, Gott macht keine Fehler. Aber es ist ja wirklich so. Gott ist wunderbar und er ist groß. Und ich möchte so in der nächsten Zeit uns diese Herrlichkeit Gottes, diese Größe Gottes vor Augen malen, dass wir das immer wieder neu entdecken. Ich habe mir so überlegt, so am Anfang, die Herrlichkeit Gottes, das ist ja ein vollmundiger Begriff. Das ist ja ein Begriff, der lässt sich so, naja, den kann man so schön leicht rausposaunen. Hört sich auch sehr fromm an. Aber was ist es eigentlich? Was ist es denn, die Herrlichkeit Gottes? Kannst du das beschreiben? Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier rumlaufen würde, ich tue es nicht, keine Angst, und würde euch fragen, definiert mal die Herrlichkeit Gottes. Da würden die meisten ein bisschen schlucken, weil das gar nicht so einfach ist. Was fällt uns ein zu dem Begriff Gottes Herrlichkeit? Im Psalm 8, im Vers 2, da wird es einfach so genannt. Wie herrlich ist Gottes Name in allen Landen. Wie herrlich ist er? Kann man das messen? Kann man das beschreiben? Und in 2. Mose, im Kapitel 40, da heißt es, da wo das Buch Exodus endet, also wo dieses Buch 2. Mose endet, da spricht Gottes Wort davon, dass die Herrlichkeit Gottes, die so quasi wie so ein Sammelbegriff ist für alles, was man sich unter Herrlichkeit vorstellt, dass diese Herrlichkeit in das Zelt der Begegnung einzieht und quasi bei seinem Volk gegenwärtig ist. Es ist wie so, als wenn Gottes Herrlichkeit jetzt hier reinkommt, sichtbar für uns, erfahrbar für uns. Wie Gott bei seinem Volk ist, das beschreibt Herrlichkeit. Ich persönlich denke, dass ich gar nicht genau weiß und euch das wahrscheinlich ähnlich geht, was es bedeutet, wenn in Gottes Wort der Bibel immer wieder von der Herrlichkeit Gottes geschrieben wird. Und das lohnt sich, das mal nachzuschlagen, wenn ihr eine Konkordanz habt oder das mal nachsucht oder wenn ihr in nächster Zeit Bibel lest, dass ihr immer mal wieder guckt, dieser Begriff Gottes Herrlichkeit, der kommt sehr oft vor. Und auch im Neuen Testament immer wieder von der Herrlichkeit Jesu auch berichtet. Die Herrlichkeit Gottes zu erkennen und erfahren, die erfahren wir dort, wo wir Gottes Handeln beobachten. Du hattest das eben gesagt. Gott ist überall am Werk. Der Herr ist am Werk. In Jesus handelt er. Und er handelt auch in unserer Gemeinde. Er handelt in unserem Leben. Ich habe ihn handeln gesehen, jetzt am Krankenbett. Und viele von euch auch schon. Oder in solchen Situationen, wie wir eben von euch berichtet bekommen haben. Dass er mit anderen Menschen handelt, durch uns. Überall da ist die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen, zu erfahren. Wir erfahren es immer dort, wo wir beobachten, was Gott tut. Wo wir wahrnehmen. Das ist oft unser Problem, dass wir das übergehen. dass wir gar nicht genau darauf schauen, wo Gott was tut, sondern wir sehen unsere eigene persönliche Situation, sehen vielleicht den Mangel darin und gehen zur Tagesordnung über. Aber vergessen oft, dass der Herr überall handelt. Dass er sogar in meinem Leben vielleicht gestern schon gehandelt hat. Vielleicht heute Morgen schon, wir haben es übersehen. Er hat uns ermutigt. Er hat uns aufstehen lassen. Er hat uns Kraft gegeben, das Frühstück zu richten oder hierher zu kommen, sich einer Situation zu stellen, was auch immer. Gottes Herrlichkeit ist auch da zu sehen, wo wir es erwarten. Hast du erwartet heute, von der Herrlichkeit Gottes erfüllt zu werden? Das dürfen wir. Gottes Herrlichkeit finden wir dort, wo wir uns einlassen auf Gottes Reden, auf sein Wirken, auf sein Handeln. Und das ist ja manchmal anders, als wie wir uns das vorstellen. Wo wir wahrnehmen, dass der Herr in unser Leben eingreift, wo er uns heilt, wo er uns erneuert. Kurz, wo wir seine Größe bewusst sehen. Ich bitte einfach unseren Herrn und auch euch, öffnet eure Augen, geht mit offenen Augen durch euer Leben und seht, wo Gott handelt. Jetzt sitzt du neben einem, hast du schon mal begrüßt, neben dem du sitzt heute, hast du ihm schon mal die Hand gegeben, tu das mal. Das sind die selbstverständlich. Und auch darin siehst du die Herrlichkeit Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes offenbart sich auch durch deinen Bruder, durch deine Schwester, zu dir hin. Achtet das nicht klein. Es ist ein Beweis der Herrlichkeit Gottes, weil wir heute nebeneinander sitzen. Menschen, die Kinder Gottes sind, die sich lieb haben, die sich vielleicht gar nicht kennen und trotzdem das Gleiche wollen, nämlich Gottes Kraft wahrnehmen. Darin sieht man die Herrlichkeit Gottes. Das ist schon ein Beleg, ein Beweis dafür, dass Gottes Herrlichkeit heute hier ist. Da, wo wir Gott beim Handeln beobachten, zum Beispiel da, wo Krankheit Not ist, da, wo wir Sorgen haben, wo wir Trost finden, wo wir vielleicht einsam sind, und merken, wir sind es dann doch nicht. Wir finden Trost. Da finden wir die Herrlichkeit Gottes. Im Tiefsten sehen wir uns nach dieser Herrlichkeit, weil es doch bedeutet, Gottes Gegenwart ist uns ganz nah. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich muss jetzt mal einfach mal von Gottes Wort her wirklich beleuchten, wie eigentlich die Herrlichkeit Gottes dort beschrieben ist, wie die wahrnehmbar ist, wie die erfahrbar ist. Dieser Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, der wird in der Bibel mit unterschiedlichen Dingen gefüllt. Es wird unterschiedlich verwendet. Zum Ersten finden wir, damit wird die Größe Gottes beschrieben. Seine glanzvolle Erscheinung, seine Pracht, seine Majestät wird damit beschrieben. Das ist das eigentlich, was uns zur Anbetung führt, was uns anbeten lässt. All diese Dinge, die wir mit Anbetung verknüpfen, wo wir Ehrfurcht vor haben. Obwohl letztlich menschliche Worte, menschliche Sprache diese Größe nicht wirklich passend beschreiben kann. Und doch haben wir eine Idee, haben wir einen Grundgedanken, ein Kind Gottes hat einen Gedanken davon, wie groß Gott ist. Das ist das, was uns zur Anbetung führt. Und es ist wichtig zu anbeten, weil es die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Wir denken manchmal, naja, vielleicht ist Anbetung gar nicht so wichtig. Vielleicht brauchen wir das gar nicht im Gottesdienst. Es ging ja früher auch ohne das. Geschwister, ich glaube, das ist verkehrt. Ich glaube, es ist wichtig, um die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen, etwas von der Größe, von der Majestät, von der Pracht Gottes auszudrücken. Dass wir uns persönlich überlegen, wie kann ich das beschreiben? Wie kann ich selber Gott mich nähern und zu wissen, er ist so groß. Er ist viel größer als das, was er geschaffen hat. Er ist größer als das, was mich bewegt. Er ist größer als das, was mir Sorge macht, was mir Angst macht. Er ist größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Das macht mich ein Stück kleiner. Das macht aber auch die Situation, in der ich mich befinde, kleiner. Ich kann mich darunter beugen und ich kann mich darunter bergen. Anbetung bedeutet nicht, dass ich mir immer wieder überlege, der Herr muss mir was tun, sondern Anbetung bedeutet, ich konzentriere mich darauf, dass Gott größer ist, auf seine Macht und auf seine Herrlichkeit. Das ist so wichtig, dass wir an diesem Punkt immer wieder kommen. Wenn wir anbeten nachher, dann bedeutet das, wir schauen auf die Größe Gottes. Es geht nicht darum, dass es uns ein bisschen besser geht, sondern es geht darum, dass wir die Größe Gottes in unserem Leben wahrnehmen. Die Herrlichkeit Gottes, so wie es wir letzte Woche so eindrucksvoll im Zeugnis auch von Schwester Nöre gehört haben, dass sie sich freut, diese Herrlichkeit zu sehen und zu erfahren. Und diese Herrlichkeit Gottes, die ist so großartig, die ist so übernatürlich, dass jeder Mensch, der ja direkt ausgesetzt wäre, sogar sterben muss. Das sagt Gottes Wort. Diese Größe ist so gewaltig, dass sie dich im wahrsten Sinne des Wortes umhaut. Denn wer Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, stirbt. Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und er kann nicht am Leben bleiben. Und doch lässt er uns teilhaben von einem Teil dieser Größe. Er lässt uns das, was wir ertragen und erfassen können, offenbart er uns von seiner Größe. Er offenbart ganz viele Aspekte seiner Herrlichkeit, seiner Einzigartigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Reinheit, seiner Vollkommenheit. Gott ist nicht der Opa mit dem Rauschebart. Gott ist nicht der Kumpel, den man blöd von der Seite anmachen kann. Gott ist erhaben. Gott ist vollkommen getrennt vom Bösen, das muss man ja wissen. Gott hat nichts zu schaffen mit irgendwelchen bösen Dingen. Gott hat nichts zu schaffen mit Ungerechtigkeit. Gott hat nichts zu schaffen mit dem, worunter wir hier oft leiden, was Menschen uns antun, was der Böse uns antut. Da hat Gott nichts mit zu schaffen. Und er kann uns da heraushelfen. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer hier. Selbst wenn du ihn nicht fühlst, er ist hier. Selbst wenn du ihn nicht anbetest, er wird hier sein. Seine Allmächtigkeit, seine Ewigkeit, seine Unveränderlichkeit, das muss man sich mal vorstellen. Mir sagen jetzt alle, Mann, Michael, du hast ja richtig abgenommen. Das wirst du Gott nie sagen. Gott wird immer gleich sein. Da ändert sich nichts. Der ist auch nicht mal morgens blöd drauf, wie mir das dann manchmal passiert, dass ich morgens mit dem falschen Bein aus dem Bett komme und richtig mies drauf bin und alle Menschen um mich herum eigentlich nur aufrege oder sowas. Das gibt es bei Gott nicht. Er ist unveränderlich. Und den gereut das nicht, dass er dir mal gesagt hat, ich hab dich lieb. Da sagt er nicht morgen, war ja noch nicht so gemeint. Ne? Also mal so für einen gewissen Abschnitt kann man das ja mal machen, jemanden lieb haben oder so. Das macht Gott nicht. Das ist bei Gott nicht. Pfeift hier irgendwas? Bitte? Okay. Ich dachte, es hat irgendjemand einen Einwand. Gott ist unveränderlich. Das müssen wir uns einfach immer wieder auch bewusst sein. Das ist nicht einfach so, mal so und wenn ich gut bin und wenn ich alles richtig schaffe, dann ist Gott auch toll und wenn es eben mal nicht so gut ist, dann ist Gott auch weit weg. Das ist alles nicht so. Gott hat sich anders offenbart. Er offenbart sich in seiner Liebe.
die immer gleich ist, die er nicht zurückzieht. Er offenbart sich mit seiner Barmherzigkeit und Gnade. Das ist ein Grund, warum wir alle hier sitzen, weil er barmherzig und gnädig ist. Nicht, weil wir irgendwas verdient haben oder weil wir es richtig gemacht haben, sondern weil seine Gnade uns erreicht hat und erfüllt hat und verwandelt hat. Sein Mitleid, seine Langmut, seine Wahrhaftigkeit, seine Treue, seine Gerechtigkeit, all das bleibt. Das ist das eine, die Größe Gottes. Kannst du was entdecken in deinem Leben von der Größe Gottes? Denk mal gerade drüber nach. Siehst du jetzt im Moment etwas von der Größe Gottes? Als ich darüber nachgedacht habe, war für mich der erste Punkt, wirklich zu sagen, ich sehe die Größe Gottes, dass er mich erreicht hat. Der nichts von Gott wissen wollte. Der es lauthals verkündet hat seiner eigenen Frau, ich gehe niemals zu den Baptisten. Ha, Freikirche, was soll ich denn da? Gott ist anders. Und er hat mir seine Gnade offenbart. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt heute in der Freikirche bin, sondern es hat damit zu tun, dass ich heute dort bin, wo Menschen sind, die diesen Gott lieb haben, die eine Beziehung zu ihm haben möchten, die mich das gelehrt haben. Und jetzt darf ich das heute auch lernen. Darum geht's. Wo siehst du die Größe Gottes in deinem Leben? Gott hätte es auch anders machen können. Er hätte gesagt, okay, du willst nicht, alles klar, bam, seh zu, wie du klarkommst. So hätte ein Mensch reagiert. Das Zweite, wie Gottes Wort die Herrlichkeit Gottes beschreibt, das bezeichnet gerade im Alten Testament auch immer die sichtbare Gegenwart innerhalb seines Volkes, wo das Volk genau gewusst hat, so, hier ist jetzt Gott und er führt uns, der leitet uns, er ist anwesend, wir wissen das, wir sehen das, wir spüren das. Ich sag mal, das ist vom Hebräischen die Shechina herrlich, das ist ein Wort, was mit Herrlichkeit übersetzt wird, was man vielleicht auch ganz grob so mit Gegenwart, Wohnung Gottes bezeichnen kann. Mose und die Israeliten, die sahen eine Form der Herrlichkeit Gottes in Form der Wolken und Feuersäule. Die haben gesehen, anhand der, Wolken und Feuersäule, wo sie mitgeführt wurden, da ist Gott jetzt. Und er gibt uns Anweisungen. Die Wolkensäule geht weiter, wir müssen weitergehen. Er fordert uns auf damit. Er führt und leitet uns mit seiner Gegenwart. Das war für die sichtbar. Da wurden sie Tag und Nacht durchgeführt. Die Herrlichkeit Gottes bedeckte den Berg Sinai, als Gott Mose sein Gesetz gab. Sie füllte das Zelt der Begegnung. Sie führte Israel in der Wüste und erfüllte später den Tempel Salomos bei seiner Einweihung. Also es war sichtbar. Gott ist jetzt hier. Liebes Volk, seid getröstet. Seid stark. Gott ist bei euch. Ich würde es auch gerne jetzt so sehen. Aber in diesem Zusammenhang gibt es auch eine ganz wichtige Beobachtung, die wir oft vergessen. Eine ernste Warnung in Gottes Wort. Der Prophet Hesekiel sah, wie sich die sichtbare Gegenwart, die Herrlichkeit des Herrn aufgrund des Götzendienstes, den sie dort betrieben, vom Tempel erhob und von ihnen wich. Also diese sichtbare Herrlichkeit, die kannst du auch verspielen. Wenn dir plötzlich andere Sachen wichtiger sind, wenn dir die Götzen wichtiger sind, wenn du die Götzen anbetest, dann ist Gott nicht mehr sichtbar für dich. Das bestimmst du. Finde ich ein ganz beachtlicher Gedanke. Ich merke nichts von Gott. Ich merke nichts von seiner Gegenwart. Ich spüre nicht Jesus in meinem Leben. Kann es sein, dass du die falschen Dinge anbetest? Was ist denn Götzendienst? In der Regel bei uns nicht, dass wir uns irgendein goldenes Kalb basteln oder irgendwas zusammenschnitzen und das dahinstellen und sagen, das ist unser Götze. Das passiert zwar auch. Meistens passiert das viel verdeckter. Da ist plötzlich das Auto. Das kann zu einem Götzen werden. Da verwende ich viel mehr Gedanken und Liebe drin als an Gott. Oh, ein Kratzer. Oh. Oder unsere Arbeit. Oder unser Sport. Unser Körper. Das kann alles viel, viel wichtiger sein als das, was den Herrn bewegt. Und das nennt die Bibel schlicht und ergreifend Götzendienst. Und Gott hat gesagt, da verabschiede ich mich, da bin ich nicht dabei. Bitte, liebe Geschwister, denkt drüber nach, wenn ihr Gott nicht wahrnimmt, ob es vielleicht diesen Grund hat, dass der Computer mehr Zeit braucht wie Gott. Viel mehr Gedanken, viel mehr, nicht nur die Zeit, sondern viel mehr, mein ganzen Einsatz, mein ganzes Wollen, mein ganzes Verlangen ist woanders als bei Gott. Ich habe manchmal auch nicht viel Zeit für stille Zeit oder so, dass mir einfach der Tag durch die Hand rennt und so weiter. Das heißt noch nicht, dass Gott weg ist. Aber wenn meine Gedanken, mein ganzes Wollen sich ganz von Gott wegbewegt und ich nur anderes will und mich damit nur beschäftige und nur auseinandersetze und nur danach strebe im Grunde genommen, da ist Gott nicht. Da findest du ihn auch nicht. Eine ernste Warnung, auch bei der Herrlichkeit Gottes. Wir können sie sich verflüchtigen lassen, da wo wir Gott verlassen. Im Neuen Testament sehen wir auch wieder die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, nämlich in Jesus Christus. Da wird sie offenbart, da wird sie wieder sichtbar. In Jesus. Das, was Jesus tut, da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Ich habe eben so gesagt, ich hätte das auch gern gesehen, hier jetzt so eine Wolkensäule hier drin und so weiter. Aber Jesus ist hier. Darin sehen wir ihn. Jesus ist offenbart in dem, was er tut. Er ist beschrieben. Wir wissen genau, wer Jesus war. Deshalb sehen wir auch Gottes Herrlichkeit in Jesus. Ich bin froh, dass ich im Neuen Testament leben darf und dass ich all die Berichte von Jesus habe und sehen kann, wie herrlich Gott ist. Er ist der Mensch gewordene Herrlichkeit Gottes. Und diese Mensch gewordene Herrlichkeit Gottes darf ich ansehen, ohne zu sterben. Die Menschen konnten sehen, was Jesus tut. Sie wurden von Jesus berührt, von der Herrlichkeit Gottes. Und das passiert heute auch noch. Wenn ich Jesus am Werk sehe, wie er Menschen vergibt, wie er Menschen in seine Nachfolge ruft, wie er Menschen heilt, wie er Menschen verändert, wie er Menschen tröstet, wie er Menschen Kraft gibt, da sehe ich die Herrlichkeit Gottes. Nichts anderes sehe ich da, nur die Herrlichkeit Gottes. Die Hirten in Bethlehem sahen diese Herrlichkeit des Herrn bei der Geburt Jesu. Die Jünger sahen sie bei der Verklärung Jesu und bei all den Wundern und Taten, die Jesus getan hat, als sie mit ihm unterwegs waren. Und Stephanus sah sie, als er wegen seines Glaubens sogar getötet wurde und er an Christus glaubte. Und er sah die Herrlichkeit Gottes und er sah den Himmel aufgehen. Auch da. Und ein dritter Punkt. Die Herrlichkeit Gottes wird in der Bibel auch als seine heilige Gegenwart und Kraft beschrieben. Das heißt, in den Auswirkungen, was da passiert, wenn Gott auf der Bildfläche erscheint, als Jesus auf der Bildfläche erschienen ist, was da passiert ist, in diesen Auswirkungen, darin offenbart sich auch die Herrlichkeit Gottes, die seine Gegenwart und Kraft auf die Welt und auf das Leben, auf dein Leben, auf mein Leben, was das für Auswirkungen hatte. Die Nachfolger Christi erfahren die Herrlichkeit Gottes durch seine Nähe, durch seine Führung, durch seine Liebe, durch seine Stärke, durch seine Weisheit, durch Gebetserhörungen, die wir vielleicht erleben und durch geistliche Gaben, die wir empfangen, sowie durch das übernatürliche Handeln seines Heiligen Geistes. woher wir gerade herkommen von Pfingsten. Auch da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Er lässt uns die Kraft zurück, mit der er hier Wunder getan hat. In der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir leben. Für mich ist das heute hier ein Wunder. Eigentlich wäre ich noch ein paar Wochen krankgeschrieben und so weiter. Und alle, die ich das sage, die gucken immer ein bisschen sparsam. Aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht meine Kraft. Ich muss die auch nicht aufbringen. Sondern es ist die Herrlichkeit Gottes, die sich darin auch offenbart. Schön, das so zu erleben. Das ist das, diese Auswirkungen auch zu erfahren, ist das, was wir für einen starken Glauben auch brauchen. Wir brauchen die Anbetung, das Bewusstsein, Gott ist größer als ich, größer als meine Situation. Gott ist sichtbar da, in Jesus. Da, wo wir Gottes Wort lesen, wo wir die Berichte von Jesus hören, da, wo wir Zeugnis hören, dass Jesus in unser Leben heute auch eingegriffen hat. Und das Letzte, die Auswirkungen selber zu erfahren, was das bedeutet, Vergebung zu haben. Ich weiß noch, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, wirklich zu spüren, Junge, du bist nicht mehr alleine. Das, was dich trennt von Gott, was dich trennt auch von vielen Menschen, das hat der Herr auf sich genommen, das ist weg, das ist vergeben. Das ist doch wunderbar. Das sind Auswirkungen der Herrlichkeit Gottes, auch in meinem Leben. Im Wirken Jesu, in den Wundern, in der Errettung und so weiter, da offenbart sich ebenfalls der Herr der Herrlichkeit. So sagt es Paulus. Fazit. Jesaja sagt, dass die gesamte Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Alles das, wo wir jetzt sind, wo wir leben, was unser Lebensraum betrifft, ist von der Herrlichkeit Gottes durchflutet. Die Frage ist, nehmen wir das wahr? Und selbst wenn wir das nicht wahrnehmen, es ist trotzdem so, es ist so. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und es offenbart sich in dem, was angebetet wird, wo er sichtbar wird und in dem, was er tut. Gottes Herrlichkeit ist letztlich überall zu sehen. Es fasst die Gesamtheit des grandiosen Wirken Gottes zusammen. Kennt ihr das Lied, O großer Gott, wenn ich die Welt betrachte? Ja, das ist ein schönes Lied. Habe ich in einem Buch gelesen. Ups, ist nicht schlimm. Und mir ist es nochmal so deutlich geworden. Ich habe das nochmal so für mich selber gelesen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geist sehe, sein geistlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Die Herrlichkeit Gottes beschreibt dieses Lied wunderbar. Wir dürfen erkennen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und ich möchte noch einen letzten kleinen Punkt da dran packen. Die Seiten der Bibel sind wirklich erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Ihr werdet es merken, wenn ihr bewusst danach sucht. Und doch befürchte ich, dass doch noch vieles für uns abstrakt ist und bleibt. C.S. Lewis, der bekannte Autor, der beschreibt in einem ganz berühmten Vortrag, der heißt das Gewicht der Herrlichkeit, eine geistige Armut, die wir oft haben. Und er sieht das ganz speziell auch gerade bei evangelikalen Christen. dass die Herrlichkeit eigentlich so für uns gar nicht so zuvorkommt, dass uns das gar nicht so bewusst ist. Und zwar erkennt C.S. Lewis, weshalb Herrlichkeit als Wort und Verheißung in der Heiligen Schrift so oft vorkommt, dass uns das nicht geläufig ist, warum das eigentlich so oft beschrieben wird. Er erkannte, dass wir, du und ich, für diese Herrlichkeit erschaffen wurde. Dass wir letztendlich die Herrlichkeit Gottes durch uns weitertragen. Dass wir das weiter offenbaren. In Jesaja, der Prophet Jesaja, schreibt im 43. Kapitel, im Vers 7, alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Herrlichkeit, heißt es hier wörtlich. Da steht auch oft Ehre. Aber ich glaube, das echte Wort, was da steht, das Grundsätzliche, heißt Herrlichkeit. Zu meiner Herrlichkeit geschaffen habe. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist für die Herrlichkeit Gottes geschaffen. Du und du und du und du und ich. Ist doch toll. Wir sind geschaffen, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Wow, irgendwie komisch, ne? Und wenn wir diesen Gedanken einmal wirklich weiter und tiefer denken, dann werden wir erkennen, wir offenbaren die Herrlichkeit Gottes als seine Kinder. Das ist unsere Aufgabe. So wie Gott zum Beispiel die Ehe nimmt, als Gleichnis dafür, dass er die Gemeinde liebt, dass er die Menschen liebt. Das war im Alten Testament so und ist im Neuen Testament so. Dass die Ehe ein Gleichnis ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum Ehepartner sich öffentlich und nach geltendem Recht verheiraten sollen. Dass es diese Auswirkung auch wirklich bekommt. Dass es diesen Gleichnischarakter bekommt, diese absolute Verbindlichkeit. Das ist der Grund, warum es... Warum immer in den Kirchen oft darüber geredet habe, dass man nicht vor der Ehe irgendwie geschlechtliche Gemeinschaft haben soll. Es ist nicht darum, weil Gott irgendwie prüde ist oder irgendwie sowas. Das hat damit nichts zu tun. Sondern es geht um dieses Bild, dass das keinen Schaden nimmt. Dieses Bild dieser absoluten Verbindlichkeit. Das ist unmodern. Aber wenn wir das mal wirklich erleben und spüren, was es bedeutet, in dieser Verbindlichkeit von Gott geliebt zu werden, dann ist das gar nicht mehr so schwer und gar nicht mehr so abwegig. Und die Ehe bildet dieses Bild. Und deshalb ist diese Ehe auch so geschützt von Gottes Wort. Zurück wieder zu unserem Text. Du bist als Nachfolger Christi ein Bildnis für die Herrlichkeit Gottes. An dir darf man sehen, wie herrlich Gott ist. Das ist auch ein ganz, ganz wunderbarer Gedanke. Du trägst die Herrlichkeit Gottes in dir und du trägst sie weiter. Und ich glaube, wir müssen dringend einmal an unserer eigenen Identität als Kinder Gottes arbeiten. Im besten Fall würden wir dem noch soeben zustimmen, dass ich ja so von der Herrlichkeit Gottes irgendwie was weitertrage, das widerspiegel, wenn ich der einst beim Herrn bin. Dass wir dann vielleicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Aber doch nicht jetzt schon, hier und jetzt und heute, oder? Wer fühlt sich jetzt schon als Repräsentant der Herrlichkeit Gottes? Ich glaube, diese Bedenken haben eine Ursache. Wir als evangelikale Christen fühlen uns in der Regel als schlechte und unfähige Knechte und Sünder. Kennt ihr das? Ich unnützer Knecht, ich Sünder. Das ist oft unser Selbstverständnis. Und denken dabei, wir sind unheimlich biblisch. Weil das steht ja in der Bibel so, ne? Ich, elender Sünder. Ja, das stimmt. Es stimmt auch. Genau das bin ich gemäß der Diagnose aus dem Römerbrief. Wenn ich Römer 3, Vers 23 lese. alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt, heißt es hier. Alle, ohne Ausnahme. Aber dann, wie geht denn die Geschichte weiter? Da haben wir, wie es dann weitergeht, das haben wir dann oft nicht verinnerlicht und nicht wirklich verstanden. Wenn Christus als dein Herr und Heiland, wenn du ihn annimmst, dann erlöst er dich. Das ist das, was wir glauben, was wir verkündigen, was das Evangelium aussagt. Wenn Christus unser Herr und Heiland ist, dann werden wir doch von den Folgen dieser Sünde und dieser Trennung von Gott erlöst und geheilt. Wer bist du denn dann? Immer noch der elende Sünder, getrennt von Gott oder nicht? Nein, auch hier, Gottes Wort ist eindeutig im Römerbrief. Gerecht gemacht werden wir ohne Verdienst, aus seiner Gnade. Die müssen wir annehmen. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, die am Kreuz, die wir Ostern feiern, die am Kreuz geschehen ist. Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen. Das heißt, unsere Schuld ist gesühnt. Die ist getragen, die ist bezahlt. Die durch den Glauben wirksam wird. Im Glauben eigne ich mir das an. Im Glauben an Jesus Christus. Darin erweist er seine Gerechtigkeit, dass er auf diese Weise die früheren Verfehlungen vergibt, die Gott ertragen hat in seiner Langmut. Ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt in dieser Zeit. Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Das heißt, wenn du Kind Gottes bist und aus dem Glauben an Jesus lebst, bist du kein Sünder mehr. Wir nicken alle und sagen, ja, wir kommen ja nicht mehr ins Gericht und so weiter. Aber warum denken wir sind Sünder? Da ist von der Herrlichkeit nichts. Gott sieht dich nicht als Sünder. Er sieht dich als erlöst. Er sieht dich als wunderbaren Herrlichkeitsträger seiner Gnade. Wir müssen an unserer Identität arbeiten. Wir sind nicht nur erbärmliche Sünder. Die sind wir auch. Aber Gott hat uns da rausgenommen. Jetzt denkt an die Geschichte des verlorenen Sohns. Die ist doch uns so bekannt. Was passiert? Der Sohn kommt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Da gib mir einen Platz bei deinen Knechten, irgendwo hinten im Schuppen, dass ich irgendwo mein Leben fristen kann. Was macht der Vater? Sagt er, ja, ja, geh mal hin, ist gut da. Nein, tut er nicht. Er nimmt ihn in den Arm und er gibt ihm einen Ring. Er gibt ihm Schuhe, er gibt ihm Kleider, ein Festgewand. Er feiert ein Fest, ein Ehrenfest. Er schlachtet das Kalb, das Gemästete und all diese Dinge. Er setzt ihn ein in seine Herrlichkeit wieder. Das tut Gott, wenn wir an Jesus Christus glauben. Genau das passiert. Und das sind wir, Königskinder. Ein Kind Gottes ist ein neuer Mensch. Erneuert auch darin, dass er zu Gottes Ebenbild verwandelt und geheilt wird. Dass der Mensch, den Gott beabsichtigte zu schaffen, jetzt neu geboren wird. Gott offenbart seine Herrlichkeit durch sein Wort, durch seine Schöpfung und durch sein Handeln mit dir und an seiner Schöpfung, an all den Situationen, in denen er handelt und sich zeigt. Damit wir diese Herrlichkeit erkennen und sie dann auch widerspiegeln und weitertragen. Uns und allen anderen ist wirklich verheißen, zum Beispiel auch durch den Propheten Habakuk, dass die Erde erfüllt davon sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Dass wir das erkennen, wie herrlich Gott ist. Und dass wir es erkennen, dass dieser Gott in Christus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Dass diese Herrlichkeit in uns ist, wie wir sie weitertragen können. Das ist was anderes als so ein komisches Christsein, was immer denkt, ich bin so schlecht und ich kann nichts. Und es geht doch gar nichts. Und ich werde auch nie was tun, weil ich bin ja so schlecht. Also ich kann ja kein Zeugnis geben. Ich kann mich ja nicht da vorne hinstellen. Was sollen die Leute denn denken? Ich bin doch so schlecht. Versteht ihr dieses manchmal schwere Verhältnis, was wir da zu uns selber haben? Nein, ich bin ein begnadigter Sünder. Ich habe vieles nicht geschafft. Aber ich habe einen starken Herrn, der mich erlöst, der mich frei macht, der mir die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit in mich legt, damit die weitergetragen wird. Und deshalb stelle ich mich hier hin und sage, Jesus lebt. Und Jesus hat für uns eine Dimension, dass er uns erlöst und uns weiterführt, in unserem Leben Kraft gibt, uns trägt in schweren Situationen, dass er uns Trost gibt, wo wir trostlos sind. Tut mir leid, damit bin ich begeistert. Das muss einfach raus. Gott will es ausdrücklich, dass wir seine Herrlichkeit erkennen und sie widerspiegeln. Und er will nicht, dass wir uns irgendwo in der Ecke stellen und sagen, ich bin so ein schlimmer Sünder. Er möchte, dass du die Sünde überwindest. Er hat sie am Kreuz überwunden für dich. Es ist an der Zeit, unsere falsche Identität als Sünder abzulegen, zu verstehen, was es heißt, erlöst zu sein und die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Suche der Stadt Bestes. Das tun wir nicht, wenn wir immer denken, wir sind so schlecht dafür. Wir tun es erst dann, wenn wir merken, wir sind Kinder Gottes, ausgestattet mit Autorität und Vollmacht, Menschen, das Evangelium zu bringen. Wir sind wert. Die beste Botschaft, die die Welt hat, den Menschen zu bringen. Suchet der Stadt Bestes. Suchet als Kinder der Herrlichkeit dieser Stadt Bestes. Und in dieser Stadt fängt an zu strahlen. Das glaube ich zutiefst. Da wird was von der Herrlichkeit Gottes sichtbar. Aber wenn wir uns immer nur irgendwo einschließen und sagen, wir sind so schlecht, dann kommt davon nichts weiter. Auch wenn wir manchmal wirklich schlecht sind. Gott geht mit uns weiter, weil er uns erlöst hat in Christus. Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Herr, und ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute alles vor mir sitzen habe. Herr, es sind so viele Menschen, Herr, die du lieb hast, die du von Herzen wirklich, wo du dich nach ihnen sehnst, Herr, nach ihrer Gemeinschaft, nach ihrer Liebe, nach ihrer Anbetung und auch, dass du sie mit deiner Herrlichkeit erfüllen kannst, damit sie auch ein Zeugnis in dieser Stadt sind, in ihrer Umgebung, dort, wo sie wohnen und leben, in ihren Familien, auf ihrer Arbeitsstelle, in ihrer Schule oder wo auch immer. Herr Jesus, ich bete, dass wir heute verstehen, dass du all unsere Schuld getragen hast, dass du uns jetzt mit Augen der Liebe ansiehst und sagst, ich habe deine Schuld am Kreuz vernichtet. Du hast jetzt die Herrlichkeit Gottes in dir und du darfst diese Herrlichkeit weitertragen. Und ich bete für jeden, der das noch nicht verinnerlicht hat, dass du ihm jetzt zeigst, dass seine Schuld vergeben ist, da wo er an dich glaubt. Vielleicht ist jemand, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat, bete, dass er sein Leben dir anvertraut und sich erlösen lässt und erfüllt wird von deiner Herrlichkeit. Und alle die, die daran Zweifel haben, Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt wirklich so einen himmlischen, einen göttlichen Blick schenkst, Herr, auf dein Vaterherz, auf dein Herz, Herr, wo du siehst, welche Liebe und welche Barmherzigkeit und Gnade du für jeden Einzelnen hast, Herr. Und wenn er noch so daneben gehauen hat, wenn er noch so schlimme Sünde getan hat, Herr, du hast gesagt, du wirst es vergeben. Wir dürfen zu dir kommen, es ans Kreuz legen und frei werden. Herr Jesus, gib uns das ganz neu in unser Leben hinein, dass wir erkennen, wir sind erlöst. Und da, wo wir es nicht sind, Herr, dass wir zu dir kommen und diese Erlösung erbitten von dir. Mach es jetzt. ein wichtiger Teil dieses Gottesdienstes, Anbetung.